Herzlich willkommen zum Podcast der Beratergruppe Novaldeck mit Lorenz Gares. Die heutige Episode dreht sich um das Thema Innovation aus systemischer Sicht und da beschäftigen uns Schlagworte wie Ambidextrie, Open Innovation und agile Strukturen. Ich freue mich, einen externen Gast im Studio begrüßen zu dürfen, und zwar Christoph Schwald vom TÜV. Und Christoph, uns ist die Idee zu dem Podcast bei einem gemeinsamen Abendessen gekommen. Ich freue mich sehr, dass du es einrichten konntest und ja, freue mich auf unser Gespräch. Und bevor wir da reinspringen, würde ich dich bitten, dass du dich kurz vorstellst und vielleicht auch kurz umreißt, warum dieses Thema dich beschäftigt und uns heute in der Episode.
Ja, vielen Dank, Lorenz, zunächst einmal für die Einladung. Es freut mich, dass aus dieser Idee des Abendessens jetzt wirklich Realität wird. Also Innovation begleitet mich de facto mein gesamtes Berufsleben. Das ist mittlerweile fast 30 Jahre in unterschiedlichen Ausprägungen und Strukturen, auch in unterschiedlichen Organisationen, sehr große, mittelgroße, auch kleine. Und ich muss sagen, ich habe meine Leidenschaft schon an die Innovation verloren. Und insbesondere im Blickwinkel des Systemischen auf die Innovation hat sich für mich noch ein neuer Aspekt, muss ich sagen, in den letzten Jahren ergeben. Ich hatte ja auch die Ehre, eine sehr schöne Ausbildung in der Beratergruppe Novaldeck zu machen zum systemischen Organisationsentwickler. Und das erweitert natürlich auch den Blick auf das Thema nochmals. Mein jetziger Beruf ist, du hast es schon kurz angetriggert, in der TÜV Austria Gruppe. Ich bin dort für das Thema Forschung, Entwicklung und Innovation zuständig über die Gruppe. Ist ein sehr schönes Thema, sehr international, zum Teil hochdisruptiv und ich muss sagen, auch im letzten Jahrzehnt eine sehr schöne Lernreise gewesen.
Ja, das hat meine Neugierde bei dem Abendessen auch ein Stück weit geweckt, weil das, was ich mit dem TÜV so assoziiere, Sicherheit, sehr viel Kontinuität, Stabilität und dieser Innovationsaspekt, der hat mich in Größe und dem Umfang fast überrascht und hat mich neugierig gemacht. Und so sind wir eigentlich ja auch dann so auf die Themen gekommen, die wir uns für heute vorgenommen haben. Und da möchte ich gleich mit dem ersten Begriff reinspringen, wo du gemeint hast, darüber könnten wir reden, nämlich Ambidextrie. Da werde ich dich dann auch gleich bitten, den vielleicht kurz zu erklären für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Aber welche Rolle spielt denn Ambidextrie aus deiner Sicht im Umgang mit Innovation? Also für dich, für euch in eurem Umfeld, aber auch allgemein. Mhm.
Also zum einen möchte ich mal vorausschicken, Innovation ist ein ganz wesentlicher Bestandteil für Organisationen im Hinblick auch auf letztendlich eine stabile Weiterentwicklung. Ja. Und es braucht in der jetzigen Zeit immer größere Anstrengungen, um tatsächlich innovativ bleiben zu können. Das ist einmal ganz wichtig zu verstehen. Und Innovation ist halt auch eine komplexe organisationale Leistung. Und die sogenannte Ambidextrie, die ich gleich erkläre, ist eine der vielen Paradoxien, mit denen man es in der Innovation zu tun hat. Ja. Also im Grunde genommen ist es ja so, dass eine Organisation nur dann überlebensfähig ist, wenn sie produktive Routinen ausbildet. Und wir wissen das ja, wenn man produktive Routinen hat, dann werden sie etablierte Routinen und die verstärken dann natürlich Beharrungstendenzen und das führt dann letztendlich zur sogenannten Pfadabhängigkeit. Ja. Und wenn das dann sozusagen den Extremfall entwickelt, hat man Login, man kommt dann nicht mehr hinaus und das ist sozusagen total gegenläufig zur Innovation. Auf der anderen Seite, die Innovation versus der Routine, ist eine Innovation wird ja erst durch die Umsetzung einer Idee zur Innovation. Und um Ideen letztendlich auch produktiv und effizient umzusetzen, braucht es dann sozusagen wieder Routineprozesse. Ja, das ist letztendlich eine Paradoxie. Und eine weitere ist jene, dass eine Innovation in einem Unternehmen auch nur dann anschlussfähig ist, wenn sie über die Zeit wieder zur Routine wird. Ja. Also so schließt sich der Kreis. Vielleicht auch noch erwähnenswert, wenn eine Idee zu nah an der Routine ist, wird sie nicht als Innovation erkannt. Und wenn sie zu weit weg davon ist, ist sie absolut nicht anschlussfähig. Also ich habe immer dieses Bild, ein bisschen vielleicht martialisch, aber wenn man sich zu weit von der Truppe entfernt, dann wird man halt oft mit dem Feind verwechselt. Und das sind so ein paar Themen, die man systematisch auch betrachten muss und Wege finden muss, wie kann man das sozusagen in der optimalen Balance für das Unternehmen aussteuern. Und weitere Paradoxien sind zum Beispiel Risiko versus Sicherheit. Ja? Also Innovation hat immer mit Risiko zu tun oder auch Zufall versus Steuerung. Ja? Also Innovation passiert ganz oft durchaus auch durch Zufall. Ja? Jetzt komme ich aber wirklich zu Ambidextrie. Ambidextrie bedeutet Beidhändigkeit und bedeutet eigentlich nichts anderes, dass eine Organisation sowohl effizient aufgestellt ist, aber auch für Neues aufgestellt ist, also sozusagen bereit ist für Innovation. Das klingt jetzt recht trivial, aber ist in der Umsetzung hochkomplex, weil der Organisationsteil, der effizient ist, also der hat sozusagen den Fokus, bestehende Prozesse zu verbessern und den Erfolg im Heute zu sichern, muss natürlich ganz anders organisiert werden als jener Teil, der Neues erkunden muss, ja, um letztendlich auch das langfristige Überleben zu sichern. Und man spricht in diesem Zusammenhang von, also diesen Erfolg jetzt, bestehende Prozesse verbessern, ist die sogenannte Exploitation, und das Erkunden von Neuen ist die sogenannte Exploration. Und das sind natürlich völlig diverse Themen und dazu braucht man auch ganz gegensätzliche Rahmenbedingungen, die man dazu schaffen muss. Ja. Und einerseits, was die Personentypen betrifft, die das machen, dann natürlich auch ganz wichtig den Führungsstil oder Handlungsfelder etc. Ja. Und in der Umsetzung, vielleicht komme ich da auch gleich dazu, wird unterschieden, ob man das jetzt strukturell macht. Ja? Also habe ich jetzt eine eigene Struktur, die sich mit der Exploration auseinandersetzt, oder macht man das kontextuell. Ja? Also quasi, ich habe eine Organisation und einmal macht sie das eine, einmal macht sie das andere. Ja? Das haben beide natürlich Vor- und Nachteile. Das Kontextuelle ist insofern gut für die Organisation, weil sie dann sozusagen Beidhändigkeit eigentlich kann. Ja, sie muss es können. Auf der anderen Seite, meiner Erfahrung nach, entstehen richtig disruptive, also revolutionäre Innovationen so nicht. Ja. Man ist dann zu sehr gehandicapt von eigentlich der Exploitation-Organisationsstruktur. Ja. Also Ergebnis jetzt. Ja. Die andere, also die strukturelle Umsetzung, da braucht es tatsächlich eine eigene Organisationseinheit, die genau dieses zur Aufgabe hat. Die kann sich dann auch entsprechend spezialisieren, zieht dann auch entsprechende Personentypen an und es werden auch die nötigen Rahmenbedingungen geschaffen, dass die letztendlich auch in die Disruption gehen können.
Ja, da waren jetzt viele spannende Aspekte dabei. Vielleicht, ich habe mir dein LinkedIn-Profil angeschaut heute noch, bevor wir gesprochen haben, und da steht Innovation is for a company like oxygen for people als Zitat, also welche Relevanz du dem beimisst. Ne? Und daher kommt, glaube ich, auch so stark diese Paradoxie oder dieser Clash dieser Kulturen, die da aufeinandertreffen. Und ich beobachte das bei Kunden und Kundinnen von mir zurzeit auch relativ häufig. Da gibt es relativ hohe R&D-Budgets, also für Forschungs- und Entwicklungsprojekte. Und die werden aber nur zu 50% ausgeschöpft. Also der Budgettopf ist voll, aber die können nur zu 50% ausgeschöpft werden, weil sie die personellen Ressourcen aus der Organisation nicht bekommen. Oder da handelt es sich um Industrieunternehmen. Oder weil sie einfach nicht auf die Maschinen dürfen, weil da gibt es eben die Exploitation, da ist Effizienz das Wichtigste und da reden wir von 98-99% Maschinenauslastung und wenn da irgendwer daherkommt mit irgendeinem neuen Produkt und irgendwas testen will, dann haut man das die ganze Performance zusammen. Und ich finde, das ein ganz spannender Aspekt, als du gesagt hast, ne, denke ich das eher kontextuell oder denke ich es strukturell, das führt schon zu ganz unterschiedlichen Settings, ne? Also hat Vor- und Nachteile.
Jedenfalls, ja.
Und da finde ich den Aspekt spannend, das sehe ich bei einem anderen Kunden von mir gerade, da gibt es ganz viel an Wachstumspotenzial am Markt, führt aber dazu, dass man sich grundsätzlich von einer sehr dezentralen Organisationsstruktur eigentlich wegdenken muss, um diese neuen Wachstumspotenziale zu heben, müssen da unterschiedliche Geschäftssegmente miteinander kooperieren, die noch nie miteinander zusammengearbeitet haben und die Sinnhaftigkeit dessen zwar rational verstehen, aber die emotionale Hürde ist riesig. Also, was ist denn dein Blick darauf, was hilft Organisationen, was hilft vielleicht euch mit dieser Paradoxie oder diesen Paradoxien, diesen Gegensätzlichkeiten da produktiv umzugehen?
Also ich glaube, das Allerwesentlichste ist das Commitment des Top-Managements. Wenn das Top-Management das Commitment dazu nicht hat, wird es nichts werden. Das ist einmal ganz klar. Und alle Dinge kommen im Wesentlichen immer beim Top-Management zusammen. Ja. Das heißt, man braucht eigentlich eine Führung, die auch Ambidextrie kennen kann, also leben kann als solches. Ja. Und auch, wie soll ich sagen, mit zwischen diesen Modis gut hin und her switchen kann. Ja, also dieses Verständnis, wir brauchen jetzt natürlich Ergebnis, ja, weil sonst können wir uns unsere Löhne nicht mehr leisten. Auf der anderen Seite, na gut, ja, wenn wir nur auf diese Karte setzen, dann dauert das vielleicht noch ein paar Monate, aber es kommt halt einfach nichts Neues nach. Ja, also es braucht sozusagen diese Erkenntnis des Top-Managements. Und auf der anderen Seite jene Personenkreise, die tatsächlich Innovation umsetzen müssen, müssen Innovation schon auch als Haltung leben. Ja, also es ist jetzt letztendlich, wenn ich in einem hochprozessualen Jobprofil tätig bin, ja, also nach A kommt B, nach B kommt C, nach C kommt D, ja, dann bin ich, wenn ich das tatsächlich 20, 30 Jahre in meinem Leben mache, ja, total Innovation avers. Ja. Das sind so Themen, die mich tatsächlich eigentlich, die mir fast Angst machen. Ja. Und die wirklich erfolgreichen Innovatoren können das. Ja. Die können hocheffizient auch kollaborieren und wissen, wie sie sozusagen unterschiedliche Sichtweisen auch gut austarieren können und dann schon auch, wie soll ich sagen, durchaus auch Instinkte haben, wann ist jetzt sozusagen der richtige Zeitpunkt, wo ich aus meiner Deckung springe. Ja. Und dieses Thema, das du angesprochen hast, also quasi Ressourcen wären zwar vorhanden, ja, aber sie sind halt belegt, weil wir sie brauchen für Ergebnis jetzt. Ja. Das ist natürlich ein ganz schwieriges strukturelles Thema. Wenn man aber tatsächlich auf das Thema Innovation setzt, ja, und auch sieht, dass das für die Zukunft tatsächlich wichtig ist, ja, dann wird es auch dafür eine Lösung geben, und zwar geben müssen. Und da muss das Top-Management darauf achten. Ja. Also ich weiß nicht, ich muss jetzt da Gott sei Dank keine Lösung finden für diese Themen, aber ja, man kann über Schichtbetrieb nachdenken und, ja, um sozusagen Zugriff auf letztendlich die Ressourcen zu bekommen, die man auch für das Innovieren braucht, um sozusagen das laufende Geschäft nicht zu stören.
Ja, ich beobachte, dass es sind eigentlich so zwei Aspekte, oder? Das eine ist so die Haltung, mit der ich auf dieses Thema schaue, und du hast gesagt, dieses Buy-in oder das Commitment vom Top-Management, das da so zentral ist, das sehe ich weniger im Treffen von ganz konkreten Entscheidungen, sondern eher, dass die diese Spannung halten können. Ja, also, dass die Sicherheit vermitteln können, indem das muss beides irgendwie Platz finden und das muss beides ausbalanciert sein. Und das andere ist dann so dieses ganz Operative. Und was ich in Führungsteams teilweise erlebe zurzeit ist, vielleicht auch aufgrund der wirtschaftlichen Situation, in der manche Organisationen gerade sind, es geht ganz schnell so ein binäres Denken, schwarz-weiß, entweder oder. Ja, also wir können schon auf Innovation setzen, aber dann machen wir morgen halt keinen Umsatz mehr. Oder wir können jetzt zwar hier die nächsten paar Monate oder die nächsten 3 Jahre noch überleben, aber wenn wir jetzt die Innovation nicht ernst genug nehmen, dann gibt es uns in 3 Jahren nicht mehr. Ne? Also es wird sehr schnell, sehr fatalistisch diese Diskussion geführt. Und das finde ich spannend, weil meine Beobachtung ist, dass Innovation häufig so an den Rändern von Organisationen passiert. und viele etablierte Unternehmen sich schwer tun, diese Ränder zu nutzen oder diese, jetzt kommt ja bald der Frühling, diese Knospen, denen irgendwie eine Chance zu geben, die wachsen zu lassen. Also du hast vorher von der Anschlussfähigkeit von Innovationen gesprochen und wenn das zu steil ist, was da daherkommt, ja, dann hat es keine Chance, dann darf es nicht sein. Diese Balance zu halten, das erscheint mir gerade, also das begegnet mir oft und ich frage mich selber, was braucht es da, wie kann das gut gelingen? Mhm.
Also die Ausprägung, die du jetzt skizzierst, ja, das ist ja letztendlich tatsächlich eine gelebte Ambidextrie. Ja? Also ich habe eine linke Hand und eine rechte Hand und in einem Unternehmen sind natürlich diese jeweiligen, ich sage es jetzt einmal symbolisch, diese Hände mit den Experten bestückt. Ja? Also wenn ich ein Produktionsmanager bin, dann habe ich ganz klare Ziele. Ja? Ich brauche Produktivität, ja? Ich brauche Effizienz, ja? Ich brauche Qualität. Und auf der anderen Seite, wenn ich sozusagen ein eher im Innovationsbereich, wobei das ist, darf man jetzt nicht sozusagen synonym zu Innovation setzen, in der Forschung und Entwicklung habe ich halt sozusagen die Aufgabe, eher kreativ zu denken, neue Lösungen zu machen, in die Zukunft zu schauen. Das braucht sozusagen einmal im Grunde genommen Geld, das man nicht direkt wieder zurückverdient. Ja. Also und da braucht es natürlich auch einen F&E-Manager, der das natürlich auch mit Vehemenz vertritt. Ja. Also man hat sozusagen immer diese Extrempositionen, die dann vielleicht auch in Meetings gegeneinander auftreten. Ja. Und umso mehr, und da schließt sich wieder der Kreis zu dem, was ich vorher gesagt habe, braucht sozusagen ein Management, ja, dass das auch richtig austariert, ja, und richtig austarieren kann und auch als solches versteht. Weil sonst wird es auf dieser Ebene der Bereiche sich nicht von selbst lösen können. Das wird nicht funktionieren.
Ja, das kann ich gut hören und ich meine, das ist ja eine Art von Paradoxie und es gibt ganz viele Paradoxien, die in Organisationen täglich auftreten und die Organisationen ja auch dienen, also die machen diese Organisationen ja auch resilienter und das ist eine grundsätzliche Frage, wie gelingt uns das, aber ich finde am Thema Innovation wird so ganz plakativ und schnell
absolut
sichtbar. Lass uns vielleicht einen nächsten Schritt machen und zwar Richtung Open Innovation als Schlagwort. Als du mir das als Thema vorgeschlagen hast, war das jetzt so ein nächster Schritt. Na, wo könnte denn das, wie könnten wir die Ränder nutzen? Das war das Bild, das ich vorher reingebracht habe. Und wo sind die eigentlich? Oder gehen wir über diese Ränder hinweg? Gehen wir tatsächlich nach außen? Das heißt, Open Innovation, kurz, was verstehst du drunter und wo siehst du die Nutzen und Grenzen von dieser Öffnung nach außen?
Also Open Innovation ist eigentlich nichts anderes, als Innovation nach außen zu öffnen. Ja? Also nicht im eigenen Oikus des Unternehmens zu verbleiben, sondern letztendlich sozusagen wirklich den Wahrnehmungshorizont nach außen hin zu erweitern. Ja? Das braucht natürlich schon eine Organisation, die einen gewissen Reifegrad hat. Ja? Also wenn man dieses vorher skizzierte theoretische Unternehmen hernimmt, ja, die mit ihren internen Problemen und Schwierigkeiten zu kämpfen haben, dann wäre das sozusagen noch ein wenig zu steil. Ja? Aber man muss schon sagen, ja, und letztendlich ist es ja auch wieder eine weitere Paradoxie, das ist Öffnung versus Schließen. Ja. Und Öffnung braucht eine gewisse Flexibilität, bringt aber auch natürlich eine Menge Chancen. Ja. Und in der praktischen Umsetzung, was kann man sich da so konkret darunter vorstellen? Also ich bringe ein bisschen Beispiele aus meinem Arbeitsumfeld. Wir denken Open Innovation durchgehend in Innovation. Ja? Also sobald wir ein neues Innovationsthema beginnen, denken wir, wer kann uns da von außen helfen und unterstützen. Ja? Also wenn wir ein neues strategisches Innovationsfeld öffnen, ist der erste Gedanke, gibt es irgendwo einen möglichen Pilotkunden am Markt, mit dem wir das gemeinsam entwickeln können. Ja? Weil nur dann sehen wir sozusagen auch sehr nutzerzentriert und auch unmittelbar, wirft es einen Nutzen ab, ja, und bekommen natürlich das direkte Feedback des Marktes. Ja. Das ist jetzt, klingt vielleicht einfach, ist in der Praxis aber durchaus auch herausfordernd, weil ja der Kunde dann eine gewisse Erwartungshaltung hat. Ja. Also der erwartet sich, dass da was rauskommt. Ja. Also nicht einfach. Ja. Das Zweite ist, das ist, glaube ich, sozusagen sehr naheliegend, wenn man ein neues Thema beginnt, ist es meistens und zwar bei sozusagen eher disruptiven Themen schon so, dass man das Know-how dafür nicht hat. Naja, also das Thema, das ich da bringen kann, ist, bei uns wurde schon sehr früh, ungefähr vor 7 Jahren, in einem internen Ideenwettbewerb das Thema künstliche Intelligenz entdeckt, ja, sehr, sehr früh. Ja. Und da war die Idee, naja, also wie werden wir es in Zukunft schaffen, künstliche Intelligenz zu zertifizieren? Und dann haben wir uns so gegenseitig in die Augen geschaut und haben gedacht, boah, das ist eine richtig geile Idee, ja, aber wir sind komplett planlos, ja, wir kennen das Thema nicht. Ja. Und dann war sozusagen der erste Schritt, naja, wer kennt sich denn damit aus? Und dann haben wir so in die übergeordnete Regionen geschaut und sind damals draufgekommen, dass es da an der Johannes-Kepler-Universität in Linz in Oberösterreich den Professor Sepp Hochreiter gibt, der ja sozusagen einer der KI-Pioniere ist und einer der durchaus, darf ihn so bezeichnen, Rockstars der KI-Szene ist, der auch technologisch da unglaublich Innovationen gebracht hat, ohne die aktuelle Suchmaschinen gar nicht möglich wären. Und wir haben uns zusammengesetzt und überlegt, wie können wir uns dem Thema gemeinsam widmen. Ja? Jetzt ist es 6 Jahre später, ja, und wir starten die nächste Initiative, die die weiteren 7 Jahre dauern wird. Ja? Also das braucht Know-how von außen. Und Know-how wird dann halt oft auch in Forschungsinstituten und Universitäten gefunden und gesucht. Ja. Klingt auch wieder recht einfach, ja, so quasi, naja gut, wenn man die nötigen Finanzen hat, ja, macht man das halt. Ja. Aber da gibt es natürlich sozusagen auch automatisch und systeminhärente Konflikte. Ja. Also das Unternehmen möchte natürlich heute verwertbaren Output, ja, und eine Universität denkt halt eher an, naja, also Publikationen, ja, und das ist ein Thema, das man, wo man sich stellen muss, ja, und aus meiner Erfahrung ganz wichtig, das auch offen anzusprechen, ja, also man muss sich sozusagen dieser Grenzen und dieser Randbedingungen auch bewusst werden, dass es letztendlich, und das ist im Wesentlich für externe Kollaboration auch zu Win-Win-Situationen kommt. Ja, vielleicht noch ein Thema, das ich dann noch anbringen will. Ja, Öffnung nach außen bedeutet sozusagen, haben wir schon gesagt, ja, also die Erweiterung des Horizonts, ja, und auch mehr Flexibilität. Ja. Auf der anderen Seite braucht man natürlich auch das Schließen für Stabilität. Ja, also das ist sozusagen wieder eine Paradoxie, der man sich auch bewusst annähern muss. Ja. Also dieses reine Heil in der Open Innovation zu suchen, wird man nicht fündig werden. Ja. Also man muss sozusagen immer beide Komponenten gleichzeitig spielen.
Ja, da beschreibst du einen spannenden Punkt aus meiner Sicht, nämlich wie Open Innovation die Art, wie sich eine Organisation selbst definiert, verändert. Also was ist die Story, die wir uns selbst erzählen über uns? Also wo ziehen wir die Grenze? Was gehört noch zu uns als Organisation und was ist dann schon draußen? Ja, also sagen wir Kooperationsprojekte, dann ergeben sich vielleicht die ersten Spin-offs draus. Also das sind ja so Innovation Hubs, die ja mittlerweile einige große Unternehmen auch aufgebaut haben schon oder dabei sind, sie gerade aufzubauen. Und die Frage beschäftigt mich da schon, wenn ich drauf schaue, na, wie verändert das denn das Selbstbild der Organisation? Ne? Also sind die ein Teil von uns oder sind die da irgendwo in irgendeinem kleinen Gewächshaus und da kann irgendwie was wachsen, ja? Um bei unseren Frühlingsmetaphern zu bleiben? Aber das ist aus meiner Sicht eine ganz spannende Frage. Ja? Also wie findet diese Schließung statt? Also wo grenzt sich das System ab von seiner Umwelt und gleichzeitig strukturell gekoppelt nach außen? Also was das auch macht mit einer Organisation, ne? Auch für diese Spin-offs. Ne? Also bin ich Teil von dieser größeren Organisation und welcher Nutzen entsteht daraus? Irgendwie an Stabilität, an Sicherheit, finanziell und so. Und gleichzeitig aber möchte ich ein Teil von denen sein. Ja? Die sind ja irgendwie stabil und altvaterisch und fad und wir sind da das coole, hippe, neue. Wie erlebst du das?
Ja, sehr, sehr schöne Frage. Vielen Dank dafür. Ja. Eines meiner fast Lieblingsthemen. Ja. Also im Grunde genommen, bevor man also Open Innovation ist im Grunde genommen immer mal eine Kollaboration. Ja. Bevor man sowas eingeht, muss man sich einmal überlegen, was ist eigentlich das Minimum, was ich daraus haben will. Ja. Und alles darüber hinaus ist, wenn man sowas beginnt, durchaus unplanbar. Ja. Idealerweise, ja, es gibt ganz viele, wie soll ich sagen, Multiplikations- und auch Skalierungseffekte. Ja. Also wenn man zum Beispiel mit Unis zusammenarbeitet und mit PhD-Studenten, ist uns, ohne dass wir es immer aktiv anstreben, auch passiert, dass dann sozusagen im Rahmen des Projektes oder auch nachher diese agierenden Personen durchaus auch zu uns wechseln, ja, und dann das Know-how und das Thema entsprechend mitnehmen. Da gibt es ganz schöne Beispiele, die wir auch in der letzten Vergangenheit hatten. Und auf der anderen Seite können dann durchaus, so wie du es gesagt hast, Spin-off-Unternehmen entstehen. Ja? Also bei dieser vorher zitierten Kooperation zur künstlichen Intelligenz ist tatsächlich ein Spin-off entstanden Ende letzten Juli letzten Jahres. Das sogenannte Unternehmen Trustify, das eine Kooperation ist, ein Joint Venture ist zwischen eben dem TÜV Austria und dem Software Convenience Center Hagenberg, in Kooperation mit der Johannes Kepler Universität. Ja. Und die hat man sich in die Augen geschaut und gesagt, nein, das Thema ist richtig cool, ja. Machen wir was draus. Ja. Und das ändert natürlich etwas und das macht was mit dem, wie soll ich sagen, ursprünglichen Unternehmen und auch den agierenden Personen. Ja. Weil man schaut dann plötzlich in eine andere Richtung. Ja. Also nicht nur sozusagen zum etablierten Unternehmen, sondern automatisch aber auch nach außen. Ja. Man wird dann quasi zum Satelliten, aber ich würde dann meinen, mit einer guten Basis vom ursprünglichen Unternehmen. Ja. Also das ist dann so, was wir bezeichnen als Corporate Startup. Ja. Und das macht was. Und ich habe vorher schon gesagt, Innovation muss man schon auch als Haltung verstehen und das auch als solches zulassen. Ja. Und es wird dann spannend, wenn dann die ersten, wie soll ich sagen, Konflikte entstehen. Ja. Also wie agiere ich jetzt als Spin-off und was will eigentlich mein Mutterunternehmen von mir? Ja? Das beginnt dann mit solchen Themen wie, naja, jetzt brauchen wir ordentliche Prozesse, wir brauchen ein vernünftiges Controlling. Ja? Und da komme ich aber wieder zu meinem ersten Bild zurück, da braucht es dann sozusagen schon auch im Management noch einmal, ja, dieses Verständnis, was braucht das Unternehmen minimal, ja, und wo suchen wir uns oder wo gewähren ihm es die nötige Freiheit, dass es sich auch als solches entfalten kann. Ja.
Das ist eigentlich auch schon eine schöne Überleitung zu unserem dritten Punkt, den du als Thema in den Ring geworfen hast, nämlich die agilen Strukturen. Also einerseits geht es darum, Wie geht die Organisation mit dem innovativen Teil um, ob der jetzt integriert ist oder ob der außerhalb ist als Spin-off, aber wie schaut diese Beziehung zueinander aus? Die andere Frage ist ja, und wie organisieren wir uns in diesem Innovationsbereich, ja, oder für Innovation? Und mein Eindruck aus den letzten, weiß nicht, paar Jahren, würde ich sagen, Agilität verspricht ganz vieles, je nachdem, wie ich den Begriff definiere. Und gleichzeitig würde ich mir schon die Frage stellen, und wird der Nutzen jedes Mal erreicht? Ganz sicher nicht. Das heißt, da sehe ich große Unterschiede. Daher konkret die Frage, was ist da aus eurer Sicht, wenn ihr von agilen Strukturen sprecht, was ist da hilfreich, was ist da wichtig und wo sagt ihr, das ist weniger relevant? Das gehört vielleicht auch irgendwo zu dem Thema, aber das hat sich als nicht so zielführend oder ja, bedeutsam für uns herausgestellt.
Also in meinem Kontext ist Agilität auch immer sehr stark mit verteilter Organisation verbunden. Und verteilte Organisation jetzt auch im Sinne von Open Innovation. Also das müssen nicht nur, wie soll ich sagen, Innovationszellen sein, die halt wie bei uns in unserem Fall dann international verteilt sind, sondern da kann durchaus auch im Mitdenken sein. Eine Zelle davon sind halt meine Open Innovation Partner für dieses Programm, für dieses große Programm, das wir jetzt unternehmen, sei es Universitätsprogramme, sei es Kunden, wie auch immer. Ja. Und ich glaube, ein wesentlicher Aspekt ist der, dass wenn man sich großen Innovationsthemen nähert, haben wir schon vorher gesagt, ja, heutzutage wird man Open Innovation nicht vorbeikommen, Nummer eins. Und Nummer zwei, man muss so einer Projektprogrammorganisation auch gewisse Freiheiten geben. Ja. Man spricht da auch in der Fachsprache von diesem sogenannten Slack, ja, weil nur wenn man gewissen Freiraum hat, kann man sich diesem Thema mit den nötigen Maßnahmen auch entsprechend nähern. Ja. Und Freiraum kann man bekommen, indem man sozusagen wirklich in der Organisationsstruktur solches verankert. Ja, ich habe so dieses Thema und ich habe dafür auch den entsprechenden Freiraum. Man kann es natürlich auch situativ machen, indem das von irgendwelchen Promotoren, ja, als solches gegeben wird. Ja. Und aus meiner Erfahrung ist es sehr spannend, das Slack, den man sich auch selber gibt. Ja. Also das ist ja, wie soll ich sagen, nach Luhmann so diese brauchbare Illegalität. Ja. Und interessanterweise entsteht sehr oft radikale Innovation aus eben solchen selbstorganisierten Freiräumen. Ja. Wenn man das Ganze aber dann sozusagen wieder vernünftig auf die Schiene und auf die Reise schicken will, brauchst du dann schon noch Struktur. Ja. Und da kommt dann wieder die Agilität ins Spiel. Und Agilität ist, wie wir ja Gott sei Dank mittlerweile alle wissen, ja sozusagen kein Chaos, sondern ist eigentlich durchaus auch gut organisiert und muss auch gut organisiert sein mit ordentlichen Strukturen, sonst wird es nicht funktionieren. Ja. Und das braucht dann halt Regeln, das braucht Strukturen und nach meiner Erfahrung braucht es auch immer Rollenkonzept. Ja. Und gerade wenn sie verteilt ist, muss man halt dann auch Macht verteilen, was oft nicht einfach ist, gerade auch, muss ich auch sagen, für so gelernte Innovationsmanager, die dann doch auch immer wieder gerne das Gefühl haben, die Fäden in der Hand zu halten. Ja. Und da ist insbesondere, wie soll ich sagen, diesen Freiraum, den man sich selbst organisiert, nimmt natürlich immer ein Dorn im Auge. Ja. Also das sieht man schon wieder, da wird es dann schon wieder relativ komplex. Ja. Bei Agilität, und ich bringe vielleicht ein Beispiel aus meinem Organisationskontext, ja, ich habe schon vorher gesagt, wenn wir große Themen angehen, ist es so immer ein Dreigestirn. Das erste ist, wir brauchen sozusagen unbedingt einen Pilotkunden, der uns begleitet. Wir brauchen einen Partner, der uns mit Know-how unterstützt. Ja. Und wir brauchen aber auch zum Dritten eine eigene Organisation, die das auch trägt und auch fair trägt. Ja. Und da kommt jetzt die Agilität ins Spiel. Bei uns gibt es sozusagen, da kommen wir wieder zur Ambidextrie, ja, schon diese strukturelle Ambidextrie. Also es gibt einen eigenen Bereich, der tatsächlich Forschung und Entwicklung macht, da spielt da immer eine Rolle. Aber es braucht natürlich auch immer die Fachexperten, die Domänenexperten, die auch bei uns international verteilt sein können. Das heißt, die muss man anbinden. Ja. Also die bekommen in diesem Programm eine Rolle und werden dann irgendwo eine Innovationszelle. Und die muss man dann in eine Struktur bringen. Ja? Und da gibt es bei uns, wie soll ich sagen, programmabhängig unterschiedliche Komplexitätsgrade. Aber die größten Programme spielen schon auch mit Kreisorganisationen. Ja? Also da geht es dann in Richtung Holacracy schon. Ja? Also ich würde eher sagen Holacracy Light, ja? Weil es ist für ein Programm. Und wir haben da ein paar Rulesets uns auferlegt. Jeder, der da mitmacht, jede, die da mitmacht, muss mindestens 60% seiner ihrer Zeit in diesem Programm sichtbar sein. Ja. Das heißt, der Hauptteil der Arbeit, ja, was ganz wesentlich ist, weil dort muss der Fokus liegen. Wenn es weniger ist, auch sozusagen aus meiner persönlichen Erfahrung, dann ist es halt immer nur Nummer zwei. Wenn es ein tatsächlich wesentliches Thema ist, muss es mehr sein. Ja. Eine Herausforderung ist, wenn man solche Programme auch aufgrund der Inhaltssituation regional verteilen muss, wie bringe ich das wieder zusammen? Und das gibt aus meiner Sicht ein paar so Learnings, die vielleicht ein bisschen banal klingen, ja, so ein bisschen No-Brainer, wie man das bezeichnen könnte, aber die einfach gut funktionieren. Das eine ist, man braucht immer wieder physische Treffen. Es geht nichts über physische Treffen. Man kann zwar ein paar Monate jeder vor sich hinarbeiten, man muss sozusagen die Personen zusammenbringen. Dann ganz wesentlich ist, dass diese Innovationszellen durchaus auch selbstorganisiert funktionieren. Ja, die kann man zentral nicht in die Organisationsstruktur steuern. Ja, das wäre total kontraproduktiv. Und für das Gesamte ist es total wesentlich, dass das Wissen, das da entsteht, auch vernetzt wird und auch sichtbar gemacht wird. Ja, und zwar permanent. Und auch eine Erfahrung, die ich so über die Jahre gemacht habe, ist, und ich nenne das, es braucht Innovationsreisende. Ja. Das sind so Netzwerker, die so immer unterwegs sind und diese immer darauf schauen, dass diese Verbindungen hergestellt werden und auch aufrecht gehalten werden. Ja. Und dann entsteht sozusagen aus diesem verteilten Organismus dann doch ein Ganzes.
Ja, das ist ein schönes Bild der Innovationsreisenden und die Idee zu sagen, die Leute, die da mitwirken, die müssen sich dazu 60% ihrer Kapazität irgendwie committen können, weil es muss Nummer eins sein, die finde ich eigentlich spannend. Also da kann ich mir vorstellen, dass das ist ja, was wir da diskutieren, von sehr grundsätzlichen Haltungsfragen bis zu ganz operativen Tipps, ein breites Spektrum gerade in dem Gespräch, das wir da führen. Aber das, finde ich, macht es nochmal deutlich, hey, das kriegt diese Aufmerksamkeit bei uns und entweder bist drin oder bist nicht drinnen. Nicht 100% ist auch klar, aber das soll Prio 1 sein können überhaupt. Ne? Und das hängt ja auch wieder sehr stark damit zusammen, wie koppeln wir diese Innovationszellen, glaube ich, hast du es genannt, an den Rest der Organisation. Ne? Und dieses Teilen von Wissen, wie gelingt uns das gut, damit diese Innovationszellen auch eine Existenzberechtigung haben und nicht erst nach 6 Jahren irgendwie hoffentlich ein tolles Ergebnis liefern, sondern kontinuierlich dieser Abgleich da ist, was entsteht da Fruchtvolles aus dieser Wechselbeziehung. Das finde ich besonders spannend. Langsam Richtung Ende kommend, was ist die größte Illusion im Innovationsmanagement aus deiner Sicht?
Dass Innovationsmanagement allein Innovation schaffen wird.
Und wenn du alles, worüber wir da jetzt in den letzten 30, 35 Minuten gesprochen haben, durch deine systemische Brille betrachtest, welchen Rat gibst du Organisationen mit, die sich mit Innovation stärker auseinandersetzen wollen?
Also ich glaube, das Erste ist, einmal ganz, ganz gut hinein zu analysieren in die Organisation, wie es eigentlich eben mit der vorher zitierten Pfadabhängigkeit steht. Ja, also sind wir in unserem gleichen Fahrwasser, machen wir eigentlich immer das Ähnliche, gehen wir die Dinge immer ungefähr gleich an. Das ist eine ganz wesentliche Analyse, die man machen muss. Ja, weil nur wenn man die Erkenntnis hat, dass es vielleicht so ist, ja, kann man letztendlich auch offen werden und tatsächlich auch innovieren. Ja. Also kommen wieder zu dem Thema Innovation als Haltung auch wirklich einnehmen und auch als solches verstehen.
Ja, das ist spannend, das beobachte ich auch häufig. Da gibt es ein neues Thema, da gibt es eine neue Herausforderung und wir versuchen es durch more of the same zu lösen. Ne? Also wir kippen schnell in unsere gewohnten Muster zurück und so wollen wir es dann dieses Neue, dieses Innovative, dieses Komplexe angehen und da die Offenheit zu haben und auch die Geduld zu haben, die das braucht. Ne? Also es ist, glaube ich, ja, sind keine Quick Fixes, wenn man so denkt.
Und vielleicht ergänzend mit der systemischen Brille, ja, es braucht halt dieses Dreigestirn. Ja. Es braucht die richtigen Personen und die gibt es vielleicht momentan auch nicht in der Organisation. Da muss man tatsächlich woanders schauen. Und dann braucht man natürlich auch die entsprechenden Programme, um das umzusetzen. Ja. Und dann, das ist vielleicht ein bisschen vorher rausgekommen mit diesen Innovationsreisenden, das war ein gutes Beispiel, es braucht die richtigen Kommunikationstools. Ja. Und Innovation als solches gilt es ja nicht nur nach außen hin zu verkaufen, sondern auch ganz wichtig nach innen. Ja. Also weil sonst wird das immer gesehen, na gut, ja. Also das mühsam erkämpfte Ergebnis wird jetzt von ein paar Spinnern wieder rausgepulvert, ja, und das bringt uns nichts. Ja. Es ist ganz wichtig zu zeigen, das bringt uns was, das macht Sinn und die Erfolge auch mit der gesamten Organisation zu feiern.
Das ist doch ein schönes Schlusswort. Christoph, herzlichen Dank für das spannende Gespräch. Wir freuen uns, wenn euch die Episode gefallen hat. Hinterlasst uns gerne Feedback oder Anregungen oder Ideen für nächste Podcast-Episoden. Bitte per E-Mail an die E-Mail-Adresse podcast@neuwaldeck.at. Christoph, herzlichen Dank und in diesem Sinne bis zum nächsten Mal.
Vielen Dank, Lorenz.